ein Verfolger nicht-islamischer Minderheiten und ein Feind jeglicher Religions- und Gedankenfreiheit den Weg auch hierzulande ebnet, wenn sie ihn weiterhin ideologisch unangetastet lässt. Merken denn Linke und Grüne nicht, wie extrem nach rechts sie durch ihre ideologische Verblendung gerückt sind, wie sehr sie dadurch große Teile der Bevölkerung abschrecken, von der sich, Gott sei Dank, deswegen bisher nur ein kleinster Teil zur AfD flüchtet, die für diesen Teil der Bevölkerung in Bezug auf den Islam anscheinend aufgeklärtere Positionen zu vertreten scheint als die Linke. Hierzulande ist Homosexualität kein Tabu mehr. Dagegen aber für die Linke sofort der Islam, sobald er mit homosexuellen Feindlichkeit in Verbindung gebracht wird. Ein Beispiel: Geht es um den Islam, sind nicht dessen reaktionäre Inhalte reaktionär, sondern diejenigen, die auf sie verweisen. So kritisierte die Schriftstellerin Caroline Ehmke auf einer Veranstaltung in der Berliner Schaubühne zum Thema Homophobie in der muslimischen Welt, dass hier das Verhältnis zur Sexualität zum Lackmustest für die Aufgeklärtheit und moderne Fähigkeit einer Gesellschaft und eines Milieus gemacht werde. Islamgegner, so Caroline Ehmke, beriefen sich daher in jüngster Zeit auf die Homophobie des Islam, um Ressentiments zu schüren. Es waren jedoch nicht Islamgegner, sondern die vehementen Islambefürworter der gemäßigt islamistischen Staats-Islam-Regierung Marokkos, die die Homosexualität zum Lackmustest für den Islam machten. Kaum hatten Unterstützer des sich als homosexuell geouteten marokkanischen Schriftstellers Abdellah Taya in einem Video zur Straffreiheit für Homosexualität im Königreich aufgerufen, hieß es seitens der Regierung: Gesetzesbruch, Verletzung der religiösen Grundlagen Marokkos, Angriff auf unsere Verfassung, die den Islam als Staatsreligion festschreibt, Destabilisierung der marokkanischen Gesellschaft. Amina El Aynin, eine junge Abgeordnete mit streng gebundenem Kopftuch, kriegte sich kaum noch ein vor Empörung über diesen, wie sie sagte, Angriff auf das muslimische Wertesystem. Die Verteidigung von Rechten für Homosexuelle überschreite eine rote Linie. Wie um dies zu unterstreichen, wurden gleichzeitig 6 Männer wegen angeblich homosexueller Praktiken im Provinznest Fit Bensalah zu 1 bis 3 Jahren Gefängnis ohne Bewährung verurteilt. Die Islamgegner, die sich nach Meinung Caroline Ehmkes auf die Homophobie des Islam berufen, um Ressentiments zu schüren, kommen aus dem Staatsislam selbst. Sie schüren die Ressentiments nicht nur, sie machen aus ihnen Gesetze, um Menschen ins Gefängnis zu werfen. An der Reaktion Caroline Ehmkes jedoch, die für weite Kreise der Linken steht, wenn es um den Schutz eines reaktionären Islam vor jeder Kritik geht, zeigte sich auch diesmal, er darf keine menschenfeindlichen Flecken bekommen, auch nicht, wenn er Minderheiten verfolgt. Warum richtete Caroline Ehmke ihren Vorwurf des Ressentimentschürens nicht gegen den Islam, unter dessen Homophobie Millionen homosexueller Muslime und Musliminnen leiden? Warum ist der deutschen Linken das Menschen- und Weltbild des Koran schutzwürdiger als das eines Abdellah Taya? Warum? Weil sie Muslime nicht diskriminieren wollen? Welche Muslime wären das? Die Franco-Marokkanerin und Bloggerin Miriam Ibn Arabi schrieb deshalb letztes Jahr an die Adresse der westlichen Islambeschöniger, Zitat: Wir wollen nicht mehr, dass unsere Kultur ein Nest für Obskurantismus ist. Wir wollen nicht mehr, dass man von Frauen verlangt, Jungfrauen vor der Ehe zu sein. Wir wollen nicht mehr die Ungleichheit der Geschlechter vor dem Gericht und bei der Erbschaft. Wir wollen nicht mehr, dass die Homosexuellen bestenfalls wie Kranke behandelt, schlimmstenfalls ins Gefängnis geworfen werden. Wir wollen nicht mehr gezwungen werden, den Ramadan zu machen und so weiter. Man erstickt, man krepiert an dieser rückschrittlichen und frauenfeindlichen Zivilisation, die die Nichtmuslime als Ungläubige betrachtet. Man krepiert auch am kulturellen Antisemitismus. Verbieten Sie, gemeint ist die Linke, verbieten Sie uns nicht, uns auf das Niveau der anderen Nationen zu begeben. Das ist ein fundamentales Recht. Um es durchzusetzen, ist eine mutige und luzide Diagnose zwingend. Der Islam hat sich über 1000 Jahre nicht weiterentwickelt. Und es ist kriminell, ein ganzes Volk auf diese Weise in krassester Ignoranz und heuchlerischer Glaubenspraxis zu halten. Wir haben nicht Teil an der Moderne, wir begnügen uns, sie zu konsumieren, und das geht schon viel zu lange so. Eure linke Rassismus-Obsession, die auf den Zweiten Weltkrieg und die Kolonisierung zurückgeht, wird ein wahres Problem für uns, die wir unsere Übel denunzieren. Kamil Daoud, Boualem Sansal, Fethi Ben Slama, Mohamed Arkun und so viele andere. Wir werden von gewissen Europäern als Rassisten behandelt, während wir authentische Bürger arabisch-muslimischer Kultur sind, die vor Schmerz schreien, uns so rückschrittlich zu erleben. Und ihr, ohne unsere Position zu verstehen, ihr behandelt uns als Rassisten. Begreift ihr nicht, dass ihr auf diese Weise die Progressisten daran hindert, gegen den Islamismus zu kämpfen, obwohl der sich in vollem Aufschwung befindet? Ihr knallt uns ideologisch ab, als wenn es euch letztlich passen würde, wenn wir Rückständige bleiben. Ihr habt eure Revolutionen gemacht, eure Kämpfe gegen die Kirchen geführt, eure Kämpfe für die Gleichheit der Geschlechter. Also warum nicht wir? Die Dekadenz einer Kultur zu denunzieren, weil man hofft, dass sie aus dem Obskurantismus herauskommt, das ist nicht rassistisch, das ist rigoros das Gegenteil. Wir, die sogenannten Araber, verdienen unseren Platz im Konzert der modernen Zivilisation und können ihn finden. Aber das führt über eine deutliche Benennung unserer schweren Übel. Also lasst uns daran arbeiten. Wir sind nicht verantwortlich für euer Schuldgefühl und für eure Obsession, das Schlimme zu reparieren, das die Kolonisierung angerichtet hat. Also behaltet es für euch zu eurem persönlichen Gebrauch und macht uns nicht damit kaputt. Vielen Dank. Soweit der Spiegel, den Miriam Arabi der Linken vorhält und der ihr zeigt, wie reaktionär sie in Sachen islamischer Welt inzwischen agiert. Ich definiere Islamismus als die Aktivierung der im Islam ruhenden Gewalt. Diese Gewalt resultiert aus der islamischen Aufspaltung der Welt in Gläubige und Ungläubige und dem koranischen Gebot, den Einfluss der Ungläubigen zu mindern, wo immer es geht. Diese Weiß-Schwarz-Sicht verbietet die Annäherung an die sogenannten Ungläubigen, ganz zu schweigen von einem gleichwertigen Miteinander mit ihnen. Die Diskriminierung der sogenannten Ungläubigen durchzieht den Koran staccatohaft von Anfang bis Ende als eine wahre Obsession. Da die Gläubigkeit der Muslime an ihren Glauben eine unvergleichlich ungebrochenere ist, als die durch die Aufklärung gefilterte Gläubigkeit der Christen an ihren Glauben, hat jedes Wort im Koran, das ja als das direkte Wort Gottes gilt, weit mehr seelische Sprengkraft als die Worte der Bibel heute. Es ist deshalb nicht islamistisch, sondern Ausdruck der im Islam selbst angelegten Gewalt, wenn diese am deutlichsten als Gewalt gegen sogenannte Ungläubige zum Ausdruck kommt. Wobei diese Gewalt auch jenen Muslimen gilt, die in den Augen anderer Muslime als angewestlicht oder gar verwestlicht gelten. Solange Linke, Grüne, Sozialdemokratie, Kirchen und das Kanzleramt verbieten, diese Gewalt im Islam selbst zu verorten, solange kann sich der sogenannte Islamismus ungestört überall ausbreiten, wo ihn die Sicherheitskräfte nicht daran hindern. Das wird auf die Dauer nicht gut gehen und deshalb braucht es eine selbstbewusste Islamkritik. Für den Fall, dass Muslime, die als Flüchtlinge zu den sogenannten Ungläubigen kommen, Dankbarkeit für die sogenannte Willkommenskultur oder sogar Interesse an westlichen Lebensformen empfinden, werden sie von Sura 8, Vers 32 bereits mit den Worten vorgewarnt: Diejenigen, die ungläubig sind, geben ihr Vermögen aus, um ihre Mitmenschen vom Weg Gottes abzuhalten. Sie werden es nun für diesen Zweck ausgeben. Hierauf wird es ein schmerzliches Bedauern für sie sein, so gehandelt zu haben. Hierauf werden sie besiegt werden. Das ist eine direkte Handlungsanleitung für radikale Muslime, um Flüchtlinge ihrer neuen Umgebung zu entfremden oder sie gar gegen sie aufzustacheln. Diese Handlungsanleitung kommt direkt aus dem Islam und nicht aus irgendeinem Islamismus. Welche psychisch verheerende Wirkung die moralische Aufteilung der Menschheit in gute, gottgefällige muslimische Gläubige und schlechte, aus göttlicher Sicht minderwertige Nichtgläubige für die Integration von Muslimen in nichtmuslimische Gesellschaft haben kann, wurde mir erstmals nach den Attentaten von Madrid 2004 richtig bewusst. Damals suchte ich auf dem marokkanischen Ufer der Straße von Gibraltar in Tanger und in Tetuan, von wo die meisten Attentäter stammten, deren Familienangehörige auf. Sie zeigten mir Fotos, die ihre Söhne und Brüder in Spanien zeigten, anscheinend gut integriert. Man sah einige von ihnen mit Freundinnen am Strand, lebenslustig in Cafés oder in ihrem Geschäft. Und wenn es gerade diese anscheinend gelungene Integration gewesen wäre, dachte ich, die sie zu Dschihadisten gemacht hätte, hatten sie sich nicht in das Verbotene integriert, in das Unislamische, in die Welt der Ungläubigen? Blieben da nicht bewusste oder unbewusste Schuldgefühle, die Ummah verraten, dem eigenen Glauben den Rücken gekehrt zu haben? Könnte nicht die Zurückweisung durch eine Frau, die rassistische Bemerkung eines Einheimischen, ein beruflicher Misserfolg genügen, um diese Schuldgefühle zu aktivieren und sich zu sagen, kein Wunder, dass alles schiefläuft, ich habe mich den Falschen, nämlich den Ungläubigen, angedient? Genügte da nicht ein Imam, der sie darin bestärkte, den zeitweisen Abfall von den Geboten des Islam wieder gut zu machen, doppelt gut, durch den Kampf gegen die Ungläubigen, um ihre Schuld gegenüber Allah abzutragen? Oft kann man nach Attentaten hören von Nachbarn, Freunden oder Familienangehörigen, die Attentäter seien ganz normale Typen gewesen, nicht besonders gläubig, hätten Alkohol getrunken, geflirtet und so weiter, um zu beweisen, dass ihre Verbrechen nicht religiös motiviert gewesen sein könnten, der Islam also mit ihren Attentaten nichts zu tun habe. Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Gerade der Wunsch, zum Islam zurückzukehren, das Verletzen seiner Gebote wieder gut zu machen, kann umso stärker sein. Das Schema von Madrid scheint sich bei den Attentätern von Barcelona wiederholt zu haben. Von Kindesbeinen an wird Muslimen eingebläut, ihr Gläubigen, ihr müsst Gott wahrhaftig fürchten und dürft ja nicht sterben, ohne ihm ergeben zu sein. Sure 3, Vers 102. Ihr Gläubigen, nehmt euch nicht Leute zu Vertrauten, die außerhalb eurer Gemeinschaft stehen. Sie werden nicht müde, Verwirrung unter euch anzurichten und möchten gern, dass ihr zu Fall kommt. Sure 3, Vers 118. Da ist sie, die Warnung vor Integration. Eine göttliche Warnung, gegen die der Hinweis auf das deutsche Grundgesetz nicht in jedem Fall ankommen dürfte. Sure 4, Vers 105 sagt, mach dich nicht zum Anwalt der Verräter. Da ist sie, die Warnung vor Islamreformern, die beispielsweise eine Trennung von Politik und Religion befürworten. Welchen Blick werfen muslimische Neuankömmlinge auf die westliche Gesellschaft, wenn sie diese Koranverse ernst nehmen? Mohamed Abrini bestätigte in der Vernehmung wegen seiner Beteiligung an den Anschlägen vom 15. November 2015 in Paris und 22. März 2016 in Brüssel die aus dem religiösen Über-Ich resultierenden Schuldgefühle, als er von seinen Stadtteilfreunden sprach, die sich in Paris und Brüssel in die Luft gesprengt hatten. Er sagte, was ihr verändertes Verhalten angeht, so denke ich, dass bei vielen von den Jungs, bei allem, was in der Welt passiert, eine Sache sich abspielt. Diese Leute haben nie in ihrem Leben gebetet, waren nie in der Moschee und haben viel Zeit damit verloren, Sünden zu begehen. Wenn sie in die Religion zurückkehren, dann wollen sie das meiner Meinung nach wieder gut machen. Sie wollen muslimischer sein als die wirklichen Muslime. Sie sehen alle die begangenen Sünden und sie wissen, dass das Märtyrertum alle Sünden auslöscht, sobald der erste Tropfen Blut auf den Boden fällt. In den Briefen, die die Selbstmordattentäter vom Brüsseler Flughafen Karim und Ibrahim el-Bakraoui hinterlassen haben, erkennt man, welche Brisanz die koranische Gegenüberstellung von moralisch überlegenen muslimischen Gläubigen und moralisch minderwertigen Ungläubigen für sie hatte, wie bestimmend die Sicht des 7. Jahrhunderts für ihr Verhalten im Heute war. Eine Folge der immer noch ausbleibenden Kontextualisierung des Korans für die breite Masse der Gläubigen. In einem der Briefe der Bakraoui-Brüder steht, für diese Leute da muss man Hass empfinden, denn es sind Ungläubige. Sie wollen nicht an Allah glauben. Als erstes musst du sie verabscheuen. Und zweitens muss man ihnen den Krieg erklären. Wenn wir ihnen erst einmal überlegen sind, dann bieten wir ihnen die drei Bedingungen. Entweder sie nehmen den Islam an oder sie zahlen die Jizya. Gemeint ist die Steuer für Leute des Buches, Juden und Christen. Das heißt, sie demütigen sich selbst, wie Allah gepriesen sei, er es im Koran gesagt hat, oder sie bekämpfen uns. Selbst DABIG, das Propagandaorgan des IS, stellte im Juli 2016 unter der Überschrift Warum wir euch hassen, klar, dass anders als die Toten Höfers und Käßmanns, aber auch Linke gern behaupten, nicht die Intervention des Westens das Hauptmotiv für die Bekämpfung der westlichen Zivilisation sind. DABIG schreibt, wichtig zu verstehen ist, dass selbst wenn bestimmte Leute behaupten, dass eure Außenpolitik den Ursprung unseres Hasses bildet, dieser Grund zweitrangig ist. weshalb wir ihn erst am Ende unserer Liste bringen. In Wirklichkeit, selbst wenn ihr aufhört, uns zu bombardieren, einzusperren, zu foltern, uns zu diffamieren, uns unsere Territorien wegzunehmen, werden wir euch weiterhin verabscheuen. Denn der Hauptgrund dieses Hasses wird nicht wegfallen, solange ihr euch nicht den Islam zu eigen gemacht haben werdet. Soweit die Propagandazeitschrift des Islamischen Staates. Die überwiegende Mehrheit der Muslime macht sich diesen Hass nicht zu eigen, wie der einstige Großmufti von Marseille, Sohaib Ben Cheikh, schon 98 festgestellt hat. Doch dieser algerische Muslim hat, und das ist der entscheidende Unterschied zur hiesigen Islamdebatte, das Dilemma der Muslime angesichts einer islamischen Theologie nicht ausgeblendet, die friedliche wie aggressive Glaubenspraxis erlaubt. Ben Cheikh dazu: Heute lebt die Mehrheit der Muslime trotz der rasanten und herausfordernden Rückkehr des Islam ihre Religion in der Mäßigung. Aber das geschieht nicht ohne Beschwernis, denn diese Mäßigung ist nicht das Ergebnis einer kohärenten und überzeugenden theologischen Arbeit. Sie ist vom Instinkt diktiert, vom gesunden Menschenverstand oder schlicht von Pragmatismus und dem Bedürfnis nach Umgänglichkeit. Was bis heute fehle, so Ben Cheikh, sei die theologische Stütze für die Behauptung, der Islam sei Brüderlichkeit, Frieden und Toleranz. Äußerungen in dieser Richtung seien nicht, Zitat, das Ergebnis einer mühseligen theologischen Arbeit oder logischer textlicher Ableitung, sondern Behauptungen, die in Wahrheit nur einen Wunsch zum Ausdruck bringen. Stimmen von Muslimen wie Sohaib Ben Cheikh, Abdul Ubidah, Fethi Ben Slama, Abdul Wahab Medeb, Fatima Mernissi, Raif Badawi, um nur einen Bruchteil von ihnen zu nennen, sollten wir zur Kenntnis nehmen, um zu einer selbstbewussten Islamkritik zu kommen. Wenn es uns schon selbst an Selbstbewusstsein mangelt, sollten wir uns deren Selbstbewusstsein zu eigen machen, denn die wissen, was Aufklärung heißt, um unser Selbstbewusstsein zu stärken durch das Selbstbewusstsein der muslimischen Aufklärung, der muslimischen. Die gibt es seit langem. Multikulti, linke, grüne Sozialdemokratie ignorieren und diffamieren diese muslimische Aufklärung seit 9/11, seit der Islam zum weltbewegenden Thema wurde. Die Bevölkerungsmehrheit aber spürt, dass der Satz, der Islam hat mit dem Islamismus nichts zu tun, nicht stimmt. Ebenso wenig wie der Satz, der Islam ist eine friedliche und tolerante Religion. Doch Medien und Politiker schüchtern die Bevölkerungsmehrheit ein, ihre Zweifel laut zu äußern. Deshalb muss der erste Schritt einer selbstbewussten Islamkritik sein, die Wahrheit über den Zusammenhang zwischen Islam und Islamismus zu sagen, wie es jetzt sogar der anfangs erwähnte Vorsitzende der größten Muslimvereinigung Indonesiens in seiner Verzweiflung über die Leugnung dieses Zusammenhangs von den Politikern Europas gefordert hat. Mit der Wahrheit über den Islam zöge Vertrauen in die Islamdebatte ein, weil diese nicht länger den für alle sichtbaren Tatsachen widerspräche. Mit der Anerkennung des Übels, das den Islam zugrunde richtet, wie Abdel Wahab Medeb schreibt, würde endlich die in der bisherigen Islamdebatte nicht existente Ausgangsbasis für die Beseitigung dieses Übels geschaffen. Seit die muslimische Welt der Aufklärung begegnete, ist das muslimische Ich im Krieg mit sich selbst. Ausgelöst wurde dieser Krieg der Ichs durch den Machtverlust des muslimischen Weltbildes, so die These des tunesischstämmigen Psychoanalytikers Fethi Ben Slama in seiner umfangreichen Analyse der muslimischen Ich-Bildung, mit der sich bisher niemand beschäftigt hat. Es werden immer nur äußere Gründe, ökonomische genannt, aber eben nie die inneren, die psychologischen. Dieses Buch, diese Analyse trägt den Titel La guerre des subjectivités en Islam, was man mit der Krieg der Ichs im Islam übersetzen könnte. Fethi Ben Slama schreibt, der islamische Universalismus zerbarst unter dem Schlag eines anderen, mächtigeren Universalismus, der der heiligen, gottgebundenen Subjektivität der Muslime, eine der menschlichen Existenz eigene Subjektivität, entgegensetzte. Man wird keinen Deut beim Nachdenken über die Situation der Muslime von heute weiterkommen, wenn man nicht die schwere spirituelle und ethische Verstörung zur Kenntnis nimmt, die sich ausbreitete, als sie von diesem aus der Aufklärung resultierenden Prozess erreicht wurde. Zitat Ende. Diese Verstörung dauert bis heute an. wie Muslim bleiben in der heutigen, sich zunehmend globalisierenden Welt. Die Dschihadisten wollen dieser quälenden Frage ein Ende setzen, indem sie den Störenfried, den westlichen Universalismus, zu vernichten suchen, um ihren inneren Frieden als Muslime wiederzufinden. Fethi Ben Slama unterteilt die Reaktionen der muslimischen Welt auf die Aufklärung in einzelne Etappen. Da gab es zunächst die Befürworter der Aufklärung. Das bekannteste Beispiel ist der junge ägyptische Imam Rifa ad-Tahtawi, der 1826 zu einem 5-jährigen Aufenthalt nach Paris aufbrach und einen über 300 Seiten umfassenden Reisebericht verfasst hat, der unter dem Titel L'Or de Paris, das Gold von Paris, erschienen ist. Die Erfindung der europäischen Zivilisation übten eine große Anziehungskraft auf Tahtawi aus. Die Vorzüge von politischer und gedanklicher Freiheit nehmen einen großen Platz in seinem Bericht ein. So stellt der junge Ägypter beispielsweise über die Franzosen fest, Zitat, nicht im geringsten Gefangene der Tradition möchten sie die Ursache für alles und jedes herausfinden und versuchen sich durch Beweise von deren Richtigkeit zu überzeugen. Oder er notiert, sogar die Leute aus dem Volk können lesen und schreiben. Sie diskutieren untereinander über tiefreichende Probleme, jeder nach seinem Stand. Wissenschaften und Berufe sind in Büchern verfasst. Jedes Individuum, das eine Kunst beherrscht, wünscht, in ihr etwas Neues zu kreieren, zu dem vor ihm noch niemand die Idee hatte. Oder es versucht zumindest zu perfektionieren, was andere vor ihm erfunden haben. Über die Religiosität der Franzosen schreibt der junge Imam aus Ägypten, Zitat, dass die Franzosen zu den Leuten gehören, die einzig und allein die Vernunft zulassen, um zu beurteilen, ob eine Sache gut oder schlecht ist. Ich füge an dieser Stelle hinzu, dass sie das Übernatürliche leugnen, im Grunde glauben, dass es unmöglich ist, dass die Dinge nicht unausbleiblich ihrem natürlichen Lauf folgen. Sie sind der Ansicht, dass die Religionen schlicht und einfach erschienen sind, um den Menschen anzuweisen, das Gute zu tun und dessen Gegenteil zu vermeiden. Dass die Zivilisation der Länder, das Bemühen und der Fortschritt der Menschen in den Gebräuchen und in der Finesse die Rolle der Religion erfüllen und dass in den zivilisierten Königreichen die politischen Handlungen die Funktion der religiösen Gesetze übernehmen. Sie behaupten, und das gehört zur Anzahl ihrer scheußlichen Glaubensüberzeugungen, dass ihre Wissenschaftler und ihre Physiker eine weitreichendere und durchdringende Intelligenz haben als die Propheten. Zitat Ende. Und das geht Tahtawi zu weit. Bei aller Bewunderung für die Aufklärung und deren Leistungen in Wissenschaft, Technik, Kunst und Politik, bei der Ablösung des Menschen von Gott macht er nicht mit. Wie es die gesamte muslimische Welt von heute im Großen und Ganzen nicht tut. Deshalb ist das Beispiel von Tahtawi so interessant, weil man ja denken könnte, die Flüchtlinge, die jetzt kommen und hier die politischen Freiheiten erleben und den ganzen technischen Fortschritt und so weiter, die werden sich davon überzeugen, dass unsere Lebensanschauung die richtige ist. An Tahtawi kann man sehen, dass das absolut nicht so sein muss. Dazu schreibt der muslimische Psychoanalytiker Fethi Ben Slama, nach dem Muster aller muslimischen Anhänger der Aufklärung äußert er einen Vorbehalt, in welchem er sich einen Teil des vom westlichen Universalismus verletzten islamischen Ideals bewahrt, in der moralischen Sphäre. Nach deren Ansicht hätten die lebendigen Freiheiten der Aufklärung Zügellosigkeit in die Sitten eindringen lassen, hätten die Spiritualität geschwächt, hätten dem Übertreten der Verbote große Möglichkeiten geschaffen, kurz Exzesse gebracht, vor denen die Muslime sich schützen müssten und könnten, dank der Macht ihrer religiösen Moral. Zitat Ende. Das heißt, die religiöse, islamische, die gottgebundene Moral soll den Muslim helfen, in der Moderne Muslim zu bleiben, soll ihn davor bewahren, sich mit dem wahren Muslimsein zu entidentifizieren. In diesem Festhalten am islamischen Ideal werden aus den anfänglichen Befürwortern der Aufklärung oft schließlich deren erbittertste Gegner, die Anti-Aufklärer. Fethi Ben Slama ist der erste muslimische Psychoanalytiker, der diesen Prozess von den Zeiten Tahtawis bis heute ausführlich in allen aufeinanderfolgenden Etappen der muslimischen Ich-Bildung beschreibt und dabei den Krieg schildert, der sich im Innern des einzelnen Muslims dabei abspielt. Wie viel Aufklärung kann ich zulassen, ohne mein Muslimsein zu verlieren? Ab wann verrate ich mein islamisches Ideal? Mit welcher Handlung werde ich zum Feind göttlicher Gebote, dem die Hölle droht? Aus diesem Krieg der Ichs ergeben sich die unterschiedlichen Positionen, die Muslime in Bezug auf den Islam einnehmen. Sie reichen bekanntlich vom friedlichen Toleranten bis zum extremistischen Gläubigen. Diese Positionen erklären sich aber eben nicht nur aus dem Islam, sondern vor allem aus der Beziehung des muslimischen Ichs zum sogenannten Westen, beziehungsweise zu allem Verwestlichten, und sei es Verwestlichtes in Asien und Afrika. Das erklärt die bunte Skala an Muslimen, wie sie in den letzten 15 Jahren ins europäische Blickfeld gerückt ist. Da gibt es die große Mehrheit der friedlichen Muslime, deren Friedlichkeit allerdings permanent betont wird. Es gibt die integrierten Muslime, die nicht integrierten Muslime, die gemäßigten Muslime, die radikalen Muslime, in neuester Variante auch die selbstradikalisierten, die salafistischen, aber nur missionierenden, die salafistischen und zum Terrorisieren neigenden Muslime sowie die rein dschihadistischen. Schon dass eine solche Skala für Christen nicht existiert, zeigt den derzeitigen Unterschied im Zustand beider Religionen. Jede der genannten Möglichkeiten des Muslimseins beruft sich auf den Koran. Welcher Muslim, sagt da welcher Muslim, welches Muslimsein ihm der Koran warum erlaubt? Wo bleibt in diesem Glaubensfeuerwerk der kontrollierende Feuerwerker? Die Probleme muslimischer Identität in der westlichen Gesellschaft werden von Linken, Grünen und Sozialdemokraten auch nicht nur ansatzweise erkannt, geschweige denn öffentlich diskutiert. Dass der Westen, auch wenn er muslimischen Flüchtlingen Sicherheit bietet, zugleich eine Verletzung ihrer islamischen Identität darstellt, wenn ihre Identitätsmaßstäbe, also ihre Glaubensregeln, nicht überall als Norm auch im Westen akzeptiert werden, dieses Problem wird nicht als zentrales Problem für die westliche Gesellschaft thematisiert. Daran ändert auch der Verweis auf das deutsche Grundgesetz nichts, denn aus dieser Optik wird das eher als eine weitere Verletzung der muslimischen Identität angesehen. Der Westen achtet unsere Religion nicht, heißt es dann. Fethi Benslama spricht diesbezüglich von einer andauernden Blutung, in der der radikale Islam seine Chance wittert, indem er sich als Arzt anbietet, der diese Blutung durch das Heilmittel der Selbstimmunisierung gegen alles Westliche zu stillen verspricht. Die Zunahme des islamischen Kopftuches weltweit scheint ein Symptom dieser Selbstimmunisierung zu sein. Auch sie findet Unterstützung von linker, grüner und sozialdemokratischer Seite. Der Entidentifizierung mit dem Westlichsein entspricht eine Reidentifizierung mit dem Muslimsein, die so Fethi Benslama den Übermuslim hervorbringt. Übermuslim deshalb, weil er muslimischer sein will als alle von westlichen Einflüssen verunreinigten Muslime vor ihm. In Nordafrika konnte ich im Laufe der letzten 20 Jahre die Wandlung von Muslimen zu Übermuslimen beobachten. Der algerische Schriftsteller Kamel Daoud spricht diesbezüglich vom Entstehen eines, wie er es nennt, Theopopulismus, dessen Auswirkungen er in einer seiner Kolumnen im Quotidien d'Oran geschildert hat. Zitat: Zu kurzer Rock, abgewiesen in einer Fakultät von Algier. Ein retrograder Rektor, der per Anstandsfatwa seinen Wachmann gegen die Studentin unterstützt. Undenkbar vor einigen Jahrzehnten, denkbar geworden gestern und vorgestern, weil selbst ein Rektor in Algerien inzwischen binär in Halal Haram denkt. Und das ist nicht der einzige Fall des im Namen des einzigen Gottes einzig erlaubten Denkens. Der behaarte Tumor, Anspielung auf die bärtigen Salafisten, ist in die algerischen Riten eingedrungen, in die Kleidung, den Teint und die Zahnpflege. Kein Alkohol in der Zahnpasta oder im Mundwasser. Zeit bedeutet inzwischen Gebet. Versprechen heißt inzwischen Inshallah und nicht mehr Wort halten. Die Methoden, übrigens inzwischen auch in Deutschland zu beobachten, das Erwecken von Schuldgefühlen bei den progressiven Eliten und ihre Denunzierung als Zionisten, pro-westliche und Islamophobe. Die Vorbilder, völlig versteierte Frauen, reumütige Reisänger, die früher respektlose Texte sangen, den Hintern hochwölbend betende Fußballer, Fernsehstar-Moderatorin von ihren religiösen Ekstasen berichten, hinzu kommt, auch bereits in unseren Parallelgesellschaften zu beobachten, die Islamisierung der Autorität. Scheichs und Imame werden als Quellen von Rechtsprechung und juristischen Entscheidungen präsentiert, bauen sich als Gegenmacht auf, um dann als reale Macht gegen die formal noch säkulare Macht aufzutreten. Es ist das binäre Halal-Haram-Denken, das den Theopopulismus ausmacht. Kreuzzüglerisierung des antimuslimischen Westens, also angeblich antimuslimischen Westens, Obsession eines überall gewitterten jüdischen Komplotts, Promotion des islamischen Vorbildes in der Mode, in den Riten, in der Sexualität, in der Ehe, permanente Inquisition gegen jede Elite, die sich außerhalb des islamistischen Feldes zu behaupten sucht. Das Land verschleiert, nikabisiert, gemobbt und in eine frauenhintern Überwachungsstation verwandelt, mittels beschämender und mittelalterlicher Predigten. Zitat Ende. Was Kamil Daud in Algerien feststellt, greift auch in Europa Platz. Dazu kommt, dass die islamische Gesetzgebung mittlerweile über den Herrschaftsbereich des Islam hinausgeht, wie die französische Historikerin Lucette Valency 2012 feststelle, Zitat, nehmen wir das Beispiel der Blasphemie gegen den Propheten, sie ist in den muslimischen Ländern der Todesstrafe würdig, aber das betrifft normalerweise nicht die anderen Länder. Das hat sich jetzt geändert, das ist unerhört in der islamischen Rechtstradition. Zitat Ende. Statt der Regression von Aufklärung weiter ihren Lauf zu lassen, gilt es deshalb, Islamverbände, Imame und muslimische Community sowie Linke, Grüne und Sozialdemokraten mit Forderungen zu konfrontieren, die dem tristen Schauspiel einer freiheitstötenden Religionsfreiheit ein Ende bereiten, helfen können. Deutschland hat Freiraum für 1 Million Neumuslime geschaffen. Entsprechender Freiraum muss deshalb auch für eine neue Islamdebatte garantiert werden. Wenn schon der Islam sich nicht verändert, müssen die Neumuslime wenigstens die Möglichkeit bekommen, einen veränderten Blick auf den Islam zu werfen. Alles andere führt in keine gute Zukunft. Damit es anders kommt, müssen Islamverbände und Linke folgende Forderungen nachkommen. Erstens. Erklären Sie, dass die islamische Aufteilung der Welt in einen gläubigen und einen ungläubigen Teil menschenfeindlich und daher eines heutigen muslimischen Gläubigen unwürdig ist. Erklären Sie, dass der Kampf gegen die Ungläubigen der Expansionsstrategie des Propheten diente und dass mit dieser Expansionsstrategie Schluss sein muss. Verurteilen Sie laut und deutlich nach jedem Attentat den Dschihad gegen den Westen und gegen alles Verwestlichte in Afrika und Asien. Tun Sie dies nicht opportunistisch in ausgeleierten allgemeinen Worten, sondern begründen Sie diese Verurteilung theologisch einleuchtend und wasserdicht aus dem Islam heraus. Erklären Sie, dass es durchaus weiter Gläubige und Ungläubige gibt, dass die Wege zu Gott unterschiedlich sind, dass aber die moralische Ungleichbewertung von sogenannten Ungläubigen und Gläubigen nach heutigem Erkenntnisstand unhaltbar ist, aber dennoch die Basis für den Terror gegen die Ungläubigen liefert. Das Wort Kuffar wird gestrichen. Zweitens, erlauben Sie Ihren Gläubigen die drei Worte, ich bin ungläubig. Diese drei Worte würden Muslimen das Tor zur Welt des Zweifels, des Hinterfragens, der Kritik und damit zur Welt der geistigen Kreativität wieder öffnen. Wo der Zweifel blüht, fruchtet die Erkenntnis. Aufschwung in Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur könnten die Folge sein und brächten der islamischen Welt Respekt ein. Das schnelle Gekränktsein würde stärkerem Selbstbewusstsein Platz machen. Die Lust junger Muslime beim Frust-Dschihad gegen den ungläubigen Westen und alles Verwestlichte mitzumachen würde geringer. Aus Untertanen einer Religion würden sich selbstbestimmende Geschöpfe Gottes. Drittens, hören Sie endlich auf, kritische Fragen zum Islam als Islamophobie zu brandmarken. Deutschland ist mehrheitlich, das sollten Sie hinzufügen, nicht islamophob, sondern lediglich gewaltophob, homophobophob, misogynophob, fanatophob und intolerantophob. Deutschland hat nichts gegen den Islam, weil er ihm fremd wäre. Das Gegenteil ist der Fall. Nicht das Fremde stört Deutsche am Islam, sondern das allzu Bekannte, das sie aus der Vergangenheit ihres Landes kennen. Gewalt gegen Andersdenkende, gegen Frauen, Homosexuelle, das Gefühl, etwas Besseres zu sein als alle anderen. Diese Einstellung hat die Mehrzahl der Deutschen endlich überwunden. einen Islam der Menschenrechte stehen deshalb Tür und Tor offen in Deutschland. Öffnen Sie auch ihm endlich die Türen. Viertens, befreien Sie den Islam vom Islamismus. Schaffen Sie eine unüberwindliche Distanz zwischen dem zu rettenden Kern des Islam und dem Übel, das ihn zu zerfressen droht, bis zur Vernichtung, wie es der berühmte tunesischstämmige Islamologe Abdelwahab Medeb schon 2003 gefordert hat und wie es die gesamte muslimische Aufklärung heute fordert. Unterstützen Sie deshalb mit Nachdruck öffentlich die neuen Denker des Islam, die den Zusammenhang zwischen Islamismus und Islam nicht mehr leugnen. Bringen Sie Ihren Gott unter Kontrolle, wie auch das Christentum, das, was im Namen des christlichen Gottes geschieht, mittlerweile unter Kontrolle der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 gebracht hat. Das ist eine Forderung des algerischen Schriftstellers Kamel Daoud. Ein Monat vor dem Attentat auf Charlie Hebdo sagte er, wenn wir in der arabischen Welt uns weiterhin vor einer Erklärung unseres Gottesbildes drücken, werden wir auch unser Menschenbild nicht rehabilitieren, werden wir nicht weiterkommen. Diese Worte Kamel Daouds sind eine Aufforderung, auch den Gott des Islam endlich unter Kontrolle zu bringen, unter Kontrolle des Humanismus, im Gedenken an seine nicht-muslimischen wie an seine muslimischen Opfer, zu denen letztlich auch die Attentäter gehören, die der muslimische Krieg der Ichs hervorbringen. Greifen Sie ein in diesen Krieg, schaffen Sie endlich Klarheit. Vielen Dank. Voilà.